Breitbandbesprechung.
Ja, wir kramen jetzt ein bisschen im Thema Filmwirtschaft, aber auch Musikindustrie sind sich in ihren Problemen ja ähnlich. Urheberrecht und Internet, und Folgendes klingt ein bisschen passend zur Berlinale, wie das Setting eines amerikanischen Agenten-Thrillers, ist aber graue Realität. Da reisen Delegierte aus 39 Staaten der EU, den USA, aus Kanada und Japan seit 3 Jahren immer wieder in absolut geheimer Mission an diverse Orte der Welt. Mal geht es nach Südkorea und demnächst ist Neuseeland das Ziel. Die 7. Ausgabe dieses multinationalen Geheimtreffens ging Ende Januar in Mexiko zu Ende. Thema der Zusammenkünfte, das ist zumindest klar, ist ACTA. Was ACTA ist, erklärt Michael Bödecker.
ACTA ist die Abkürzung für das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ein internationales Abkommen gegen Produkt- und Internetpiraterie. Es soll, wenn es eines Tages bindend beschlossen ist, unter anderem Urheberrechtsverletzungen im Internet eindämmen. Auf welche Weise, darüber ist bisher noch wenig bekannt, denn die Konferenzen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diskutiert wird aber zum Beispiel die Providerhaftung. Dann könnten Internetdienstanbieter für Copyright-Verstöße ihrer Kunden haftbar gemacht werden. Im Gespräch sind auch Netzsperren, bei denen Tauschbörsennutzern der Zugang zum Netz abgeklemmt wird. Das wäre das Ende des Internet, wie wir es kennen. Die Film- und Musikindustrie würde das wohl freuen, beklagen sie doch seit langem den Verlust von Einnahmen durch illegales File-Sharing im Netz. Kritik an dem geplanten ACTA-Abkommen gibt es von vielen Bürgerrechts- und Verbraucherschutzorganisationen und auch von Reporter ohne Grenzen. Sie bemängeln insbesondere, dass die Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ablaufen. Unabhängige Beobachter werden schikaniert und konsequent ausgesperrt. Daher pochen sie auf Veröffentlichung der Verhandlungsergebnisse. Das ist noch nicht geschehen. Auf offiziellem Wege ist bislang nur wenig nach außen gedrungen.
Michael Bödecker über ACTA. Keine wirklichen Infos also über die Verhandlungen, fast. Denn auch die ACTA-Delegation ist nicht so hermetisch abgeschlossen, wie sie es vielleicht gerne wäre. Und so gibt es dank geheimer Veröffentlicher von internen Dokumenten doch dann und wann ein paar Infos über den Stand der Dinge. Providerhaftung und Netzaussperrungspläne haben wir bereits genannt. Ein geheimes Dokument aus ACTA-Kreisen ist vor wenigen Tagen bei Thomas Hören gelandet. Der ist Professor am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Uni Münster. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, was das für ein Gefühl ist, so ein Dokument in die Finger oder besser ins E-Mail-Fach zu kriegen.
Ja, das ist schon spannend, denn diese Geheimniskrämerei ist ja enorm rund um ACTA und man freut sich dann doch noch, dass unter der Hand die Szene funktioniert und einem solche Dokumente zuschickt.
Was haben Sie denn da für ein Dokument bekommen?
Also es geht ein Dokument von Oktober 2009, in dem ein US-Vorschlag drinsteht, der aber schon abgestimmt ist mit den anderen ACTA-Partnern, in dem genau geregelt ist, wie die entsprechende Haftung von Access-Providern auszusehen hat.
Das heißt konkret, wie hat die auszusehen?
Das ist eine sehr komplizierte Regelung, etwas verwirrend. Ich habe jetzt 2 Tage damit verbracht, mich da nochmal genau reinzudenken. Also es soll darauf hinauslaufen, dass man natürlich einen Respekt hat vor der Problematik, dass ein Access-Provider, ein Zugangsvermittler nicht sperren kann. Aber eine Freistellung für die Telekoms dieser Welt gibt es nur dann, da gibt es eine legendäre Fußnote, wenn die sozusagen gewährleisten, dass sie eine Policy haben, also ein eigenes Dokument, eine eigene Strategie, mit der sie vorgehen gegen Nutzer, die jetzt zum Beispiel illegal was runterladen.
Das heißt also, das unterstützt den größten Kritikpunkt, der bisher schon besteht, nämlich dass darüber gesprochen wird, dass Internetprovider in Zukunft zum Überwacher ihrer eigenen Kundschaft werden können.
Ja, das spricht dafür, dass es doch mehr dran ist, als das, was zum Beispiel jetzt durch verschiedene News-Ticker geht. In den letzten Tagen hat ja die Europäische Kommission erklärt, man wolle gar nicht so an die Access-Provider ran. Es geht nur darum, das festzuschreiben, was bisher schon da sei. Das stimmt nicht, sondern es geht auch darum, dass die Europäische Kommission offensichtlich versucht, dieses französische Modell zum Beispiel der Sperrungsverpflichtung von Access-Providern dann weltweit zu etablieren.
Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass es da so eine Verschleierungstaktik gibt? Einerseits zu sagen, wir wollen daran natürlich nicht rangehen, an genau solche Regelungen, und gleichzeitig passiert das hinterrücks die ganze Zeit.
Man hat eine unglaubliche Angst, bedingt auch durch Piratenpartei und solche Entwicklungen, dass die Szene hellhörig wird und versucht sozusagen die Internetszene komplett aus dem Geschehen herauszubuxieren. Das ist natürlich sehr eigenartig und auch sehr beschämend, denn also wenn da von Internetzensur die Rede ist, dann ist das hier, glaube ich, richtig.
Wenn man jetzt nochmal auf diese größten Kritikpunkte eingeht, also die Providerhaftung und die Netzaussperrung, wie sollten denn überhaupt solche Ideen, wenn sie denn durchgesetzt werden würden, juristisch umgesetzt werden?
Ja, das wissen wir auch noch nicht. Wir haben ja in Frankreich, also Frankreich ist der erste Staat, der überhaupt dieses Modell jetzt mal gesetzlich eingeführt hat. Erfahrungen gibt es nicht damit. Und wir wissen aus deutscher Sicht, dass das ein hochproblematisches Modell ist, auch verfassungsrechtlich. Denn es läuft ja darauf hinaus, dass nach bestimmten Vorwarnungen Leute komplett aus dem Internet gesperrt werden wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen. Und gesperrt wird eben nicht der, der die Urheberrechtsverletzung begangen hat, sondern eigentlich der Anschlussinhaber. Das heißt, das führt dazu, dass ein Arbeitgeber bei einem großen Konzern auf einmal eines Tages versucht, seine Internet oder sein Telefon zu benutzen und kann es nicht mehr, weil irgendeiner im Unternehmen irgendwelche Urheberrechtsverletzungen begangen hat und daraufhin dieses entsprechende Sperrverfahren natürlich kam. Also das ist hochgradig problematisch unter dem Gesichtspunkt, wer wird da eigentlich bestraft. Es ist auch datenschutzmäßig nicht ganz trivial, weil da geht es ja auch um die Nutzung von IP-Adressen, die gesammelt werden. Also von da aus hat die deutsche Regierung immer gesagt, wir wollen mit diesem Verfahren gar nichts zu tun haben.
Ja, wie international ist denn eigentlich das, was bei ACTA herauskommen soll? Also würde so eine Urheberrechtsregelung oder die Providerhaftung oder die Netzaussperrung dann wirklich eines Tages für die ganze Welt oder zumindest für die beteiligten Staaten an den ACTA-Verhandlungen gelten? Oder gibt es dann doch am Ende wieder einzelne unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Ländern?
Ja, das ist das Perfide dieses Vorgehens, ist ja, dass die Musikindustrie, um die geht es ja im Kern, also Musikindustrie, es nicht geschafft hat, in Deutschland so ein Modell zu etablieren, Sperrungsverpflichtungen von Access-Providern. Sie ist nach Brüssel gelaufen und hat das versucht und ist in Brüssel vor kurzem gescheitert. Also so einfach geht das nicht, hat Brüssel gesagt, mit Sperrungsverpflichtungen. Und ist jetzt eben auf diese Idee gekommen, die Regierung so zu manipulieren, letztendlich, dass man einen Völkerrechtsvertrag hat. Und das wird dann so laufen, dass die deutsche Regierung sagt, ja, wir haben zwar immer auch schon Bedenken gehabt gegen die Sperrungsverpflichtung, aber wir haben jetzt leider einen völkerrechtlichen Vertrag, wir müssen was tun.
Wenn man ganz kurz mal in die Geschichte guckt, warum gibt es denn eigentlich ACTA? Es gibt ja diesen WIPO oder WIPO Urheberrechtsvertrag der World Intellectual Property Organization von 96, der die Grundlage von den heutigen Urheberrechtsregeln ist. Warum wird denn eigentlich der nicht ausgebaut, sondern dieses ganze geheime ACTA-Konstrukt ist ins Leben gerufen worden?
Ja, die vor allem die US-Regierung hat immer große Angst vor der WIPO. Früher hat man mal gesagt, Bush würde meinen, da hängt Gaddafi dahinter, hinter der WIPO. Das sind Vereinte Nationen. Das heißt, so eine Vereinbarung, die über die WIPO-Schiene läuft, wird auch mit Öffentlichkeit natürlich stattfinden. Und als man 1996 es gemacht hat, gab es eine breit angelegte Internetöffentlichkeit, die mitdiskutiert hat, was dazu geführt hat, dass die Musikindustrie viele ihrer Ziele nicht durchsetzen konnte damals. Und jetzt hat man sich immer überlegt, machen wir es anders. Wir machen Geheimvereinbarungen außerhalb der WIPO und dann können wir es eben auch wirklich geheim durchziehen.
Jetzt die nächste Runde ist in Neuseeland. Wissen Sie irgendwas oder können Sie irgendwas prognostizieren, was da zur Debatte stehen wird?
Aus dem, was die Frau Ferrero vor ein paar Tagen gesagt hat, die EU-Außenkommissarin, kann man entnehmen, dass doch der Druck wächst, sich nochmal mit der Frage zu beschäftigen, ob man wirklich das französische Modell in ACTA festschreiben will. Das heißt, es wird die legendäre Fußnote, die hier vor mir liegt, die Fußnote 8, in der nämlich der Versuch unternommen wird, französische Modelle zu integrieren, das wird sicherlich Gegenstand der Diskussion in Neuseeland sein.
Wie sehen Sie das? Wie könnte man denn aber die Schöpfungsfreiheit und die Informationsfreiheit und all das wirklich zusammenbringen? Was wäre denn Ihre Vision eines perfekten ACTA-Abkommens?
Natürlich gibt es da verschiedenste Interessen und nicht nur die Musikindustrie ist ja anzuzählen, natürlich auch die als Piraten darum laufen. Das ist beides sozusagen Extreme. Ich weiß nicht, wie man die Extreme zusammenbringt, aber eins muss gewährleistet sein, Verfahrensgerechtigkeit. Wir müssen ein faires Verfahren haben, wie über eine Weltinformationsordnung diskutiert wird. Und das, was jetzt geschieht, ist genau das Gegenteil einer verfahrensgerechten Lösung.
Beruhigt Sie das denn als großer Kritiker, also solche Stimmen wie von Frau Ferrero-Waldner oder auch aus der Bundesregierung, dass man keine Änderung der Rechtslage durch ACTA anstrebe, beruhigt Sie das?
Nein, überhaupt nicht, weil das ist ein Fake, was die da sich als Erklärung geleistet hat. Sie sagt ja nicht, dass wir nicht über das hinausgehen wollen in ACTA, was die EU gemacht hat. Sie sagt, was man in Europa gemacht hat. Das heißt, sie hat eine Tür damit auf, sozusagen auch diese französischen Sonderwege sozusagen voll in ACTA zu etablieren.
Ja, danke an Professor Thomas Hören, der die Erkenntnisse aus dem ihm erst vor wenigen Tagen zugespielten Geheimdokument der ACTA-Verhandlungen mit uns geteilt hat und mehr zum Thema auch auf breitband-online.de.
Deutschlandradio Kultur. Überall. Im Internet unter www.deradio.de.